Ist das nicht insgeheim Ihr großer Traum, der nächste Bundesaußenminister zu werden?
Also Sie sind ja offensichtlich in der Lage, mich psychologisch zu analysieren. Meine Träume bespreche ich natürlich eigentlich nur mit meiner Frau. Aber das,
heute machen
das,
wir eine
das,
Ausnahme.
Das, ja, es ist auch, ich würde mal sagen, es ist kein so großes Geheimnis, dass mich die Fragen unserer Zeit, die ich in der Außenpolitik vor allen Dingen sehe, faszinieren. Und je mehr ich da machen könnte, desto toller fände ich das.
Das Vier-Ohren-Gespräch mit Volker Groß.
4 Wochen nur noch, dann ist Bundestagswahl, aber so richtig Fahrt will dieser Wahlkampf hier bei uns irgendwie nicht aufnehmen. Vielleicht ändert sich das ja jetzt durch den Amtsantritt von Donald Trump. Welche Auswirkungen hat dieser auf uns? Was davon spüren wir ganz konkret in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis? Und wie salonfähig ist eigentlich ein Hitlergruß geworden? Es könnte keinen besseren Gast geben, über all diese Fragen zu sprechen, als den außenpolitischen Experten der CDU. Der Mann, der eigentlich selbst gerne CDU-Chef und damit Kanzlerkandidat geworden wäre. Vor allem aber ist er seit 31 Jahren unser Bundestagsabgeordneter im Rhein-Sieg-Kreis. Norbert Röttgen, herzlich willkommen.
Einen ganz herzlichen Gruß, vielen Dank für die Einladung.
Boah, 31 Jahre schon?
Ist eine lange Zeit. Also es war im Oktober des letzten Jahres, dass ich 30 Jahre dem Deutschen Bundestag angehöre. Das ist eine lange Zeit. Ich habe auch innegehalten, habe aber eigentlich festgestellt, ich bin so motiviert wie am ersten Tag. Ich sehe das immer noch als eine ganz besondere Aufgabe, ein Privileg, das sein zu dürfen. Und es ist so viel los wie nie zuvor. Aber mich erfüllt eigentlich Dankbarkeit dafür, dass ich das so lange machen durfte und freue mich auf Weiteres.
Mal gucken, ob Sie den Schäuble noch knacken. Ich glaube, der ist ganz vorne mit 44, glaube ich. Ne? Aber
ja, wir werden sehen. Also es ist nicht meine Ambition, so viel kann ich sagen.
Wir werden das begleiten. Da kommen wir aber später zu ja. Ihrer Kandidatur und vor allem natürlich auch zu dem, was Sie für den Kreis vorhaben in den nächsten Jahren. Ich will aber zuerst einfach mal auf das Ereignis der Woche gucken, nämlich auf die Amtseinführung von Donald Trump. Welche Szene haben Sie vor Augen, wenn Sie an diesen Tag denken?
Ja, ich finde sein Gestus und auch in seiner Rede, die ja voll auf der Linie seiner Wahlkampfreden gelegen hat. Also er hat nicht umgeschaltet vom Wahlkämpfer, der die Basis mobilisiert, jetzt zum Präsidenten aller Amerikaner, sondern er ist dabei geblieben und hat auch deutlich gemacht, ich stehe für mein Programm. Es ist nicht ein Programm der Einheit, des Amerika für alle, sondern es ist ein Programm der disruptiven Veränderung. Mhm. Das ist das Gegenteil von konservativ. Er ist kein Konservativer, er ist kein Bewahrer, sondern er will der radikale Veränderer sein und er will diese Veränderungen durchsetzen. In unberechenbarer Weise, aber in dieser Weise eben dann doch entschlossen.
Ich fand eine Szene tatsächlich sehr bezeichnend, und zwar war das der Moment, wo er darüber spricht, dass er den Panama-Kanal zurückholen will. Und man sieht dann so im Hintergrund, ja, die ganzen Ex-Präsidenten sitzen und wer da alles da war, unter anderem eben auch Hillary Clinton, die sich dann nicht mehr halten kann. Also die fängt dann richtig doll an zu lachen. Können Sie diese Reaktion bei solchen Themen zum Teil gut nachvollziehen oder sehen Sie ist als das, was es ist, nämlich doch eine handfeste, feindliche Drohung gegen ein anderes Land?
Es ist irgendwie alles zusammen. Ich muss sagen, dass ich nicht darüber lache und nicht gelacht hätte, weil es Trump ernst ist damit. Es ist der Ausdruck seiner Politik, dass es für ihn nur noch Interessen gibt, amerikanische Interessen. Das ist das definierende Element und das Prinzip und nichts anderes. Nicht Freund oder Feind oder Prinzipien oder Völkerrecht, sondern amerikanische Interessen. Das meint er ernst. Und weil er es ernst meint und weil er das mächtigste Amt in der Welt bekleidet, ist es für mich nicht zum Lachen. Das Zweite mit dem Lachen ist, es ist, glaube ich, das, was Trump wahnsinnig persönlich motiviert, dass er von dem Establishment, wie er sagt, genau von den Leuten wie Frau Clinton und anderen, nie ernst genommen wurde. Mhm. Die berühmte Szene, als bei einem Dinner Präsident Obama sich im Dinner mit dem Dinnergast Trump über ihn lustig machte. Mhm. Es gibt Sichtweisen, die sagen, das war der Moment, als sein Entschluss reifte, ich werde Präsident, ich werde es ihm zeigen. Also dieses nicht ernst nehmen und lustig machen ist, glaube ich, etwas, was für seine Biografie, für seine Psyche ganz, ganz bestimmend war. Aber das dritte Element würde ich auch sagen zu dieser Ankündigung. Bei allem, was man darüber jetzt sagen könnte und so weiter, es ist ja nicht das wichtigste Thema der Geopolitik in unserer Zeit. Er spricht über den Panama-Kanal. Er hat das Wort Ukraine nicht einmal verwendet. Mhm. Europa kam, glaube ich, auch gar nicht vor. China mal gerade am Rande, eher mittelbar. Also die großen Themen der Geopolitik und der Außenpolitik, die jetzt historisch auf dem Spiel stehen, die hat er ausgelassen. Mhm. Und stattdessen redet er über den Panama-Kanal.
Aber er redet auch eben in dieser Art und Weise und dafür feiern ihn viele Amerikaner.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. I was saved by God to make America great again.
Also er malt Bilder, ne, die begeistern sollen. Das goldene Zeitalter beginnt. Wir erobern den Mars, hat er noch gesagt. Ihr habt alle mehr Geld in der Tasche. Die Kriminalität verschwindet. Auch wenn das für uns, für unsere deutschen Ohren doch sehr befremdlich klingt, kann man sich davon als deutscher Politiker etwas abgucken, nämlich, dass man Optimismus verbreiten muss.
Ja, und er hat auch in diesem, was wir eingespielt haben, gesagt, dass es eine göttliche Mission ist, die er erfüllt. Nicht Gott hat ihn gerettet und zwar mit einem bestimmten Zweck, dass er genau das tut jetzt, was er vorhat zu tun. Und darum würde ich sagen, es ist mehr als Optimismus, was er dort ausdrückt. Ich glaube, jeder Hörer hat ein Gefühl dafür, was das ist. Das ist eine andere Kategorie als Optimismus. Aber wenn Sie den Optimismus ansprechen, da bin ich voll Ihrer Meinung. An dem fehlt es bei uns, an Zuversicht, an Optimismus. Selbstverständlich, wir haben historisch besondere Zeiten, die gab es aber auch schon früher mal. Wir haben im letzten Jahr 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland gefeiert. Also wir haben es eigentlich kaum gefeiert, aber es hat jedenfalls stattgefunden. Wenn diejenigen, die 1949 begonnen haben, keinen Optimismus, keine Zuversicht, keinen Mut, keine Courage gehabt hätten, dann wäre das nie entstanden. Weder das Grundgesetz noch das Wirtschaftswunder und alles das, was wir gehabt haben. Und das finde ich, unsere Bedrücktheit, unsere Verzagtheit, die dürfen wir uns nicht leisten, sondern wir müssen geradezu, wir können und dürfen, aber wir müssen Zuversicht haben, weil die Aufgaben groß sind. Und darum ist diese Mentalität, dieser Spirit, diese Geisteshaltung, die ist entscheidend. Trump übertreibt es, er ist ein Mann der Übertreibung, aber sozusagen ein Zehntel davon, das würde uns gut tun.
Kann Friedrich Merz Optimismus verbreiten?
Das ist er. Er ist ein optimistischer Typ, er ist zuversichtlich. Rede ja viel über Außenpolitik mit ihm, eine klare Sichtweise über den Ernst der Lage. Er weiß, was auf Deutschland zukommt. Er weiß auch darum, was auf ihn zukommen wird, wenn er als Kanzler gewählt würde. Aber es bedrückt ihn nicht, sondern er sieht die Aufgabe und geht sie tatkräftig an. Das ist schon seine Geisteshaltung.
Aber war jetzt eigentlich gar nicht die Frage. Also die Frage war, kann er Optimismus verbreiten? Also gilt er nicht wirklich als sympathisch, seine Werte sind da schlecht und er kommt auch nicht als besonders fröhlicher Mensch rüber.
Okay, also ich habe geantwortet, wie ich ihn sehe und ihn kenne. Das gilt auch, muss ich auch sagen, zu seinem Image. Sein Image ist jetzt öffentlich festgelegt, aber es hat sich auch verselbstständigt. Und ich glaube, dass durch die Amtsführung wird man ihn hoffentlich auch besser kennenlernen. Er ist anders, als das öffentliche Image von ihm gezeichnet wird. Das ist manchmal so, dann ist man auch Gefangener, dann ist auch die Bereitschaft, das nochmal offen anzunehmen und anzugehen, sehr gering. Und darum habe ich davon gesprochen, wie ich ihn sehe und Sie sagen, wie wirkt er denn? Und ich hoffe, dass so, wie er ist, dann auch als stärker die Wirkung in der Zukunft wird.
Denken Sie sich eigentlich ab und zu nochmal, ach Mensch, das hätte ich eigentlich auch ganz gut hingekriegt?
Also ab und zu wird mir das auch gesagt, wenn ich auf Veranstaltungen bin. Ich denke schon, dass ich was einbringen kann und könnte und auch mehr und an anderer Stelle. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich nachtragend bin und dass ich irgendwie darüber mich gräme oder so. Aber ich sehe eigentlich, dass wir unser Potenzial immer noch nicht ausnutzen und ausschöpfen und eigentlich immer noch trotz allem und einer so gescheiterten Regierung unter unseren Möglichkeiten sind. Das würde ich sagen. Ja, das sind wir. Da ist noch mehr drin für uns.
Aber da trägt er natürlich als Spitzenkandidat die meiste Verantwortung. Gibt es denn da zwischen Ihnen beiden einen regelmäßigen Austausch? Also, dass Sie sich beispielsweise nach so einem Wahlkampfauftritt mal eine WhatsApp schreiben?
Ja, genau.
Friedrich,
also,
es gibt jetzt nichts.
Ich finde es besser, wenn ich sage, das war ein super Auftritt. Es gibt einen unregelmäßigen, also wir haben jetzt keine festen Termine, aber einen unregelmäßigen Austausch über Nachrichten, über Telefone oder wir setzen uns kurz zu sagen oder sprechen so. Also es ist unregelmäßig, aber über außenpolitische Fragen auch intensiv.
Kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Ich würde gerne nochmal kurz auf unsere Region gucken, Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis. Sie treten für den Rhein-Sieg-Kreis an und da die Verbindung nochmal herstellen zu den USA. Alle sagen, gut, wir werden das deutlich spüren in Deutschland, dass jetzt Donald Trump der nächste wieder der US-Präsident ist. Wie werden wir das konkret hier bei uns in der Region, in Ihrem Wahlkreis spüren?
Es ist die veränderte Rolle der USA, auf die wir uns einstellen müssen und die werden wir auch spüren. Die führt dazu, dass es zu einer historischen Veränderung für uns Deutsche kommt, im Rhein-Sieg-Kreis, in Bonn, überall in Deutschland, in Europa, dass europäische Sicherheit im Schwerpunkt europäisch werden muss. Sie war eben seit 1949 im Schwerpunkt amerikanisch. Und davon kann man ausgehen, dass Donald Trump dieses Prinzip amerikanischer Außenpolitik, dass es seit 1941, seit dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg gibt, seit über 80 Jahren also, die Einsicht, dass die Sicherheit Europas ein eigenes, originäres, zentrales amerikanisches Interesse ist. Darum die amerikanische Europapolitik. Nicht nur, weil sie uns so mögen und gern haben und alles und aus Solidarität und Empathie, sondern aus amerikanischem eigenen Interesse. Und dieses Interesse, das sieht Trump eben nicht mehr. Und das wird Konsequenzen haben für ein Europa, in das der Krieg zurückgekehrt ist. Ich habe bis dahin immer gedacht, Krieg und Frieden ist ein Thema der Geschichte für uns Europäer. Nun ist es ein Thema der Gegenwart geworden. Und die amerikanische Rolle dabei wird eine andere sein als in der Vergangenheit und es muss eine europäische werden. Und insofern sind wir im Rhein-Sieg-Kreis in Bonn ein Teil des ganzen Deutschland, des ganzen Europa, das sich neu definieren muss. Es ist darum auch eine neue Antwort auf die Frage, was und wer wollen wir deutsche Europäer in dieser Zeit sein? Und die Dringlichkeit und Grundsätzlichkeit dieser Frage, die wird, das muss man zugeben, durch den Krieg, durch Putin, aber auch eben durch Trump ausgelöst und fordert uns neu. Das ist, glaube ich, das wichtigste Ereignis, das wir überall in Deutschland verstehen müssen und das ergreift uns auch hier und das muss auch an der Basis diskutiert werden mit den Menschen. Das kann man nicht nur abstrakt in Regierungen in Berlin, sondern darüber reden ja auch die Menschen, darüber sorgen sie sich, sie haben Angst. Konkrete Menschen, die und darum müssen wir mit denen reden, die wir erreichen können, hier im Bonn- und Rhein-Sieg-Kreis.
Es gibt auch Tesla-Fahrer, die aktuell Angst haben, im Kreis sind Autos zerkratzt worden beispielsweise. Können Sie das nachvollziehen? Fahren Sie einen Tesla eigentlich?
Nein, ich fahre keinen Tesla und habe es auch nie erwogen.
Würden
bevor,
Sie gerne?
Bevor, nein, ich würde nicht
Tesla umweltfreundlich,
fahren.
Also E-Auto und so.
Ja, es gibt auch andere Möglichkeiten, aber ich bleibe erst nochmal bei meinem alten Auto. Aber ich wäre nicht auf Tesla orientiert und jetzt schon erst gar nicht mehr.
Denn Sie haben sicher auch das Video gesehen von Elon Musk, was jetzt viral gegangen ist, wo er den Hitlergruß gezeigt hat. Wie bewerten Sie die Szene?
Da glaube ich, eher, dass es etwas überbewertet ist. Also ob es wirklich einer war und was es war. Und so, dann gibt es jetzt auch 10 andere Beispiele von über jeden Zweifel erhabene Personen, die irgendwie mal ihren Arm so halten. Das weiß ich nicht. Das muss ich auch deshalb nicht wissen, weil er sich ja klar artikuliert hat. Also ich muss jetzt gar nicht irgendeine Körperhaltung interpretieren, weil er ja in Worten sagt und wirbt dafür, dass die im Schwerpunkt verfassungsfeindliche, aggressive, immer radikaler werdende, die Menschen verhetzende und verängstigende AfD die Lösung für Deutschland sei. So wie er in Großbritannien sagt, Nigel Farage, der frühere UKIP, also Brexit-Propagandist, der ist die Lösung für Großbritannien. Allerdings jetzt auch nicht mehr, weil er in einer wichtigen Frage, nämlich der Frage der Entlassung eines eines im Gefängnis sitzenden Extremisten eine andere Auffassung sich erlaubte, als Musk von ihm erwartete, da hat er ihn per Tweet sozusagen fallen abgesetzt. Lassen, ja. So, und darum brauche ich jetzt gar nicht seine Körperhaltung, das kann ich nicht interpretieren, ja, aber seine Worte sind eindeutig.
Ja, und dennoch, ich habe einen Kommentar gelesen, der sinngemäß sagt, ein Hitlergruß ist ein Hitlergruß ist ein Hitlergruß und den darf man nicht verharmlosen, zumal er ja auch ganz, ganz wörtlich offiziell zur AfD-Wahl aufruft in Deutschland. Ich sag mal, an ihm ist ja im Grunde genommen alles maximal irre. Also wenn man das so sieht. Also er ist natürlich ein technisches, absolutes Genie. Der reichste Mann der Welt, der offensichtlich in einem 25.000-Dollar-Haus wohnt. Seine 12 Kinder heißen alle wie Faxgerät im Grunde. Und Sie haben gesagt neulich in einem Interview, er suche die Nähe zu nützlichen Idioten. Was meinen Sie damit?
Meine Einschätzung über ihn ist, dass er eine Menschheitsvision hat. Er ist kein amerikanischer Nationalist, sondern er hat eine Idee für die Menschheit, die so weit geht, dass er für die Menschheit an einer Backup-Lösung arbeitet, ganz im Ernst, nämlich an der Besiedlung und der Lebensfähigkeit der Menschen auf dem Mars. Seine Menschheitsidee besteht darin, prinzipiell, dass es nur ein Gesetz gibt, nämlich das Gesetz der Physik. Und die Institutionen und die Prozesse und Mehrheiten einer Demokratie und all diese Regeln, das lehnt er prinzipiell ab. Das ist ein Kern seiner libertären, also ohne Einbindung durch Regeln und Institutionen gesehene Freiheit des Menschen. Und weil er global denkt, menschheitsorientiert denkt, ist natürlich der demokratische Rechtsstaat europäischer Prägung, der auch die amerikanische Verfassung geprägt hat, natürlicherweise, ein Gegner von ihm, ein Feind. Und diesen Feind will er der Rettung der Menschheit wegen beseitigen. Und darum schaut er nach Europa, sozusagen der Brutstätte dieses verkorksten demokratischen Staates, um an der Wurzel dieses Übel zu beseitigen. Und da guckt er sich die wichtigsten Staaten an. Und das ist natürlich Deutschland, das ist das Mutterland der Demokratie Großbritannien. Und da wiederum sucht er sich die Vehikel, die Instrumente, die ihm nützlich sind, um sein Ziel zu verwirklichen. Er hat überhaupt kein Interesse an der AfD. Er weiß gar nichts von der AfD. Er weiß auch im Übrigen nicht viel von Deutschland und auch nicht von Großbritannien. Aber er hat gesehen und erkannt, das sind die Vehikel, mit denen du Schaden anrichten kannst. Und in dem Sinne sind es seine nützlichen Idioten, die das nicht erkennen, sondern mitspielen und nach seiner Pfeife tanzen.
Seit 1994 Direktmandat im Bundestag, das heißt seit über 30 Jahren, kämpfen Sie für den Rhein-Sieg-Kreis. Ist das eigentlich noch so, dass man in so einen Wahlkampf jetzt reingeht und in irgendeiner Form angespannt ist? Oder sagen Sie sich, ja gut, die anderen können auch eh aufstellen, wen sie wollen?
Nein.
Der Norbert macht das wohl schon.
Nein, das ist niemals meine Einstellung gewesen. Es ist aber auch nicht meine Einstellung, dass das Wichtigste des Wahlkampfes für mich ist, dass ich gegen andere kämpfe. Insofern bin ich auch nicht angespannt, aber ich bin in der gleichen Weise wie immer engagiert, auch kämpferisch darin, dass der Wahlkampf eine besondere Zeit der Demokratie ist, in der man mehr Menschen erreicht, in der es wichtig ist, klarzumachen, dass etwas auf dem Spiel steht, dass die Menschen wählen gehen, dass es in der Politik um etwas geht. Und darum laufe ich und mache Canvassing-Stände, mache Diskussionen, mache Kaffee trinken, gehe morgens um 7 Uhr an den Bahnhof und verteile Material, auch eine Brezel oder ein Brötchen. Ich mache das so von morgens bis spätabends wie eh. Ja, aus diesem politischen Engagement heraus. Es ist jetzt kein Kampf gegen andere Kandidaten in erster Linie, sondern es ist ein Kampf um Zustimmung und Vertrauen von Menschen.
Sie sind so viel unterwegs, auch übrigens dann natürlich auch international, aber auch in vielen Talkshows. Haben Sie überhaupt noch Zeit, sich um den Rhein-Sieg-Kreis, also um uns hier in Berlin zu kümmern?
Absolut, weil, also das klingt vielleicht so, dass ich sage, weil das hier jetzt Radio Bonn Rhein-Sieg ist, aber ich sage es auch immer an anderer Stelle. Das ist wirklich der absolute Kern. Davon geht alles aus. Und das ist hier meine Heimat. Die Menschen, die ich kenne, die von denen ich auch spüre, dass sie mir vertrauen. Und das ist meine Basis. Also ich komme hierher, mein Vater ist im letzten Jahr verstorben, meine Mutter lebt noch, das heißt, meine Geschwister leben hier, unsere Kinder sind hier zur Schule gegangen und hier aufgewachsen. Also das ist der Kern von allem. Und ich komme auch immer wieder gern zurück. Ich bin in der Welt unterwegs, ich bin in Amerika, in China, in Indien und in Europa natürlich.
Aber am schönsten ist es doch hier.
Nein, es ist immer ein Gefühl. Es ist immer, immer jedes Mal ein Gefühl.
Schöner als im Studio bei Lanz ist es natürlich im Studio bei Radio Bonn-Rhein-Sieg. Das ist ja eh klar.
Das werde ich ihm auch sagen. Ja, das ist so. Ja.
Selbstverständlich. Das heißt, Ihr Motto lautet für die nächsten 4 Jahre, wenn ich Sie da richtig verstehe, Rhein-Sieg-Kreis first.
Das würde ich so nicht formulieren, sondern wenn ich sage, unsere Schicksalsfrage ist jetzt Frieden in Europa, dann ist das Wichtigste. Und das sehen auch die hier wohnen und leben und so verwurzelt sind wie ich. Aber es gibt gleichzeitig immer Interessen von uns. Und das sage ich auch ganz offen, ich bin ein Interessenvertreter, ich bin ein Anwalt, ich bin ein juristischer Anwalt, ich bin auch ein Anwalt, aber ich bin auch ein Anwalt schlicht der Interessen, weil es unser Interesse ist. Und dass Bonn sich weiterentwickelt, dass wir eine bundespolitische und bundesweite Rolle weiter spielen, dass der Bund in Würdigung auch der Rolle, die wir über Jahrzehnte in der Bonner Republik gespielt haben, aus eigenem Interesse das weiter fördert. So, dafür setze ich mich ein, wie ein Anwalt für seinen Mandanten.
Interessant, denn Ihr CDU-Kollege aus Berlin, der regierende Bürgermeister Kai Wegner, hat jetzt den Komplettumzug aller Ministerien mal wieder, muss man sagen, gefordert. Haben Sie den schon angerufen und mal gefragt, was das soll?
Nein, das macht er ja schon lange. Das macht der regierende Bürgermeister in Berlin irgendwie auch institutionell. Ich will jetzt gar keine Schärfe da reinbringen, aber ich halte es immer für einen Ausdruck von Provinzialität, auch von Berliner Politikern, wenn sie glauben, Berlin etwas Gutes dadurch zu tun, dass sie sagen, die Föderalität oder der Föderalismus in unserem Land, dass wir dezentral sind, dass es aufgeteilte Zentren gibt, Machtteilung, Verteilung, das ist etwas, was Berlin schadet. Das ist natürlich Quatsch und darum ist es leider sehr provinziell kleinbürgermeisterlich gedacht. Darum nehme ich es jetzt auch nicht so wahnsinnig ernst.
Aber Sie könnten ja helfen, das Thema abzuräumen. Also ich sag mal, aus der ersten Garde der Politiker hat sich im Grunde genommen zu dem Thema noch niemand richtig geäußert. Sie haben einen guten Draht, wie Sie sagten, zu Friedrich Merz. Der müsste ja nur einmal sagen, Leute, das ist für uns kein Thema, das bleibt alles so, wie es ist.
Wenn ja, das ist auch seine, das war immer unsere Position. Übrigens nicht nur in der CDU, auch in der SPD. Ich denke eigentlich auch bei FDP und Grünen, vielleicht weiß ich nicht, wie es bei den Grünen so ausgeprägt ist. Aber jedenfalls mal bei den großen Parteien war das immer der Konsens. Wir haben hier eine gute, pragmatische Lösung. Wir wollen auch daran arbeiten, dass das nicht nur konserviert wird, sondern dass es eine Perspektive bekommt. Das ist ja die Vereinbarung, die jetzt in Arbeit ist, die hätte weiterkommen müssen zu einer Vereinbarung, die verbindlich ist. Da ist auch dort ist in der Ampelkoalition dann nichts zustande gekommen. Aber das ist eigentlich die Geschäftsgrundlage, von der jeder ausgeht. Und das sieht Friedrich Merz ganz genauso.
Dann müssen Sie ihn nur noch mal dazu drängeln, dass er das vielleicht jetzt demnächst auch mal sagt.
Ja, das kann auch, also hat er keine Schwierigkeiten damit, aber er kommt jetzt Anfang Februar nach Bonn und insofern ist es jetzt eine Erinnerung für mich, dass ich ihm vielleicht mal sage, das könnte er mal fallen lassen, das stimmt.
Zumal, wie gesagt, die nächsten Wochen jetzt entscheidend sind, 4 Wochen sind es noch und wenn nichts Außergewöhnliches passiert und er beispielsweise während der Trauerfeier anfängt zu lachen, dann wird er Kanzler wohl werden. Welchen Ministerposten übernehmen Sie denn dann im Kabinett?
Das ist jedenfalls, also erstens teile ich Ihre Analyse, dass das so aussieht, dass er das wird, aber wir kämpfen dafür, möglichst stark im Parlament vertreten zu sein, das ist absolut wichtig. Dass
wie viel Prozent sind möglichst stark?
Also wir müssen deutlich über 30% erreichen.
Das heißt, wenn er weniger als 30% schafft, geht er Ihrer Meinung nach geschwächt in die Verhandlungen?
Nicht eher, das ist unser Ziel und das ist auch erreichbar und das müssen wir auch erreichen. Das ist unser Interesse, ich glaube, das ist ein deutsches Interesse, dass es mit der CDU und CSU jedenfalls nochmal eine starke Partei in der Mitte gibt und nicht alles ins Kleine sich fragmentiert. Das ist unser wirklich strategisches Ziel. Für die Stabilität unserer Demokratie und für die Stabilität der nächsten Regierung. So, und wer dann was wird, das Das werden wir dann sehen. Erstmal müssen wir das den Bären erlegen und dann kommt das Fell des Bären. Und ich möchte mich einbringen für unser Land und dann schauen wir mal an welcher Stelle. Ich glaube an irgendeiner
Stelle. Ich habe mit keiner anderen Antwort natürlich selbstverständlich gerechnet, aber wenn Sie so einen Traumjob formulieren könnten, in welche Richtung ginge es denn dann? Also ich sag mal, das ist ja immer doof, ne? Also als außenpolitischer Experte in der CDU, der Außenminister wird ja in aller Regel der Koalitionspartner. So war es zumindest viele, viele Jahre lang. Muss, ist nicht in Stein gemeißelt. Aber wäre das nicht ein Traumjob, Bundesaußenminister Norbert Röttgen?
Also Sie sind ja offensichtlich in der Lage, mich psychologisch zu analysieren. Meine Träume bespreche ich natürlich eigentlich nur mit meiner Frau. Aber das,
heute machen
das,
wir eine
das, das, ja, es ist auch, ich würde mal sagen, es ist kein so großes Geheimnis, dass mich die Fragen unserer Zeit, die ich in der Außenpolitik vor allen Dingen sehe, faszinieren. Und je mehr ich da machen könnte, desto toller fände ich das.
Ich nehme das mal, also das,
wenn auch das können Sie interpretieren.
Also wenn
ja.
das kein Bewerbungsschreiben ist, dann weiß ich es doch auch
nicht. Nein, schreiben wir es nicht, aber es war meine Antwort an das, was Sie sowieso wissen.
Dann ist die nächste Frage eigentlich Quatsch, ne? Weil ich hätte jetzt gesagt, welche Schlagzeile würden Sie über sich gerne selber lieber lesen? A, Bundesumweltminister Norbert Röttgen zwingt Donald Trump zurück ins Pariser Klimaschutzabkommen oder B, Bundesaußenminister Norbert Röttgen löst den Nahostkonflikt?
Also letzteres wäre grandios.
Das denke ich aber auch. Vielen Dank für Ihren Besuch, der vielleicht nächste Bundesaußenminister, Norbert Röttgen.
Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.
Volker Groß, das Vier-Ohren-Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft mit dabei seid und diesen Podcast abonniert. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dieser Folge oder wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Danke, bis zum nächsten Mal.